بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إمنا من الله سس آل باما سس بمهاتسجن الله زيجن وتهيل بمهاتسش كايد زون بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs auserwählter Gesandter und Prophet ist. Wer auf seinen Fußstapfen wandelt, ist rechtgeleitet. Und sie ist die beste Rechtleitung, die es überhaupt gibt und die einzige, die für uns zum Ziel führt. Und ich bezeuge, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn als den letzten aller Gesandten auserwählt hat, als Überbringer froher Botschaften, als Warner für die Menschen und die Dschinn. Und dass er entsandt worden ist für alle Völker bis an den Tag der Auferstehung. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer derjenigen Sitzungen macht, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu wa baynahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs versammelt und das Buch Allahs rezitiert und sich gegenseitig beibringt, dann steigt auf sie die Ruhe hinab und die Engel umgeben sie und die Barmherzigkeit umhüllt sie und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und es genügt schon an Ansporn und für jeden Muslim, dass er weiß, dass er, wenn er den Koran lernt, egal ob es darum geht, ihn lesen zu lernen oder ob es darum geht, seine Regeln zu verstehen, seine Gesetze zu verstehen, dass er zu den besten Menschen gehört. Durch das Zeugnis des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, indem er gesagt hat, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Die besten von euch sind diejenigen, die den Koran lehren und ihn lehren. Lernen und lehren. Und liebe Geschwister, das ist eine ganz fundamentale Angelegenheit. Wir werden nur dann rechtgeleitet sein, wenn wir genau den gleichen Weg gehen, wie die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen von früher. Sie haben sich auch mit diesen primären Quellen, mit dem Koran und der Sunna beschäftigt und deswegen sind sie zu dem geworden, was sie gewesen sind. Alles andere führt nicht zum Ziel. Und deswegen sagte Imam Malik, rahimahullah, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn sich seiner erbarmen, er sagte, لن يصلح أو يصلح أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. Das heißt, sinngemäß übersetzt, die Letzten dieser Umma werden durch genau das gleiche Rechtschaffen, durch das auch die Ersten dieser Ummah rechtschaffen geworden sind. Das heißt, es gibt für uns keinen anderen Weg, als den gleichen Weg zu gehen, wie die Leute damals. Und was haben die Leute gemacht? Damals, sie haben die Worte Allahs gehört, sie haben die Umsetzung im Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam verkörpert gesehen und sie haben eifrig nachgeahmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns durch die Liebe, die wir ihm gegenüber empfinden, auf die gleiche Stufe erhöhen, wie er sie erhöht hat. Denn das ist wahrscheinlich für uns diejenige Möglichkeit, um in die gleiche Stufe im Paradies zu gelangen wie sie. In der heutigen Sitzung, liebe Geschwister, möchten wir, wie erwartet und angekündigt, uns mit Surat An-Nazi'at, Surah 79, beschäftigen. Ich lese wie gewohnt erst einmal die Ayat oder in übersetzter Form in deutscher Sprache vor. Und danach werden wir uns die Ayat nach und nach genauer anschauen. Und diejenigen unter euch, die eine andere Übersetzung haben, sie werden sehen, dass manche Ayat anders übersetzt werden können. Und das ist auch eines der Themen, auf die wir öfter eingehen, wenn wir die Ayat erläutern. Deswegen verwundert man sich nicht, aber das ist auch eine Sache, wo man Fragen stellen kann am Ende des Unterrichtes. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, bei den mit Heftigkeit Entreißenden und den leicht Herausziehenden und den unbeschwert Dahingleitenden, den allem Vorauseilenden, den eine Angelegenheit Regelnden,
am Tag, da das Zittern einsetzt und das nächste hinterher folgt, gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen. Und ihre Blicke werden demütig sein. Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden, wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind? Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein und sogleich sind sie auf der Oberfläche. Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen? Als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tuwa rief, geh zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel. Dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, sodass du gottesfürchtig wirst? Da zeigte er ihm das größte Zeichen. Er aber erklärte es für Lüge und widersetzte sich. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut, er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Er hat aus ihr ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Und die Berge, er hat sie fest gegründet. Dies als Nießbrauch für euch und für euer Vieh. Wenn dann der größte, überwältigende Umsturz kommt, am Tag, da der Mensch das bedenkt, worum er sich bemüht hat, und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand für jeden, der sieht. Was denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten und das diesseitige Leben vorgezogen hat, gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtsort sein. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Ayat auf beste Art und Weise verstehen lässt, sodass wir die Ayat in unserem Herzen verinnerlichen und sie umsetzen, denn das ist letztendlich das, was von uns verlangt worden ist, liebe Geschwister. Surat An-Nazi'at ist eine mekkanische Sura und wie Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala sagte, ohne Meinungsverschiedenheit, sie gelten sich darüber einig, dass es eine mekkanische Sura ist, das heißt also vor der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart worden ist, und sie wird auch von manchen Gelehrten statt An-Nazi'at As-Sahira genannt. As-Sahira ist dasjenige Wort, das in der 14. Ayah mit Oberfläche übersetzt worden ist. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, über die Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, über die Basmala, haben wir am Anfang von Surat al-Fatiha ausführlich gesprochen. Das heißt, wer darüber mehr erfahren möchte, der kann noch einmal den Unterricht dazu anhören. Bei den mit Heftigkeit entreißenden An-Nazi'at, wal-Nazi'ati gharqa, wie es hier übersetzt worden ist, ist eine der Arten, wie es übersetzt werden kann. Die Gelehrten des Tafsir sind unterschiedlicher Meinung, was mit den mit Heftigkeit entreißenden gemeint ist. Der Mehrheit der Tafsir-Gelehrten wird die Ansicht zugeschrieben, dass hiermit die Engel gemeint sind. die jeweils die Gläubigen als auch die ungläubigen Menschen, je nachdem die erste Eier oder die zweite Eier, diejenigen, die die Seelen der gläubigen und ungläubigen Menschen abberufen. Allah subhanahu wa ta'ala schwört in diesen ersten fünf Ayat fünfmal. Und denkt daran, wenn Allah azza wa jal schwört, dann will er etwas uns betonen. Und wir suchen dasjenige, weswegen Allah geschworen hat. Das heißt, er schwört bei einer Sache. Das sind fünf Dinge, die können wir sehen, nachlesen. Aber weswegen hat er geschworen? Was will er uns mitteilen? Das ist es, was es gilt herauszufinden für uns. Weil es nicht so klar ersichtlich ist in dieser Sura, wie vielleicht an anderer Stelle. Und sicherlich diejenigen, die das mit Aufmerksamkeit gelesen haben, bevor sie zum heutigen Unterricht gekommen sind, sie haben sich diese Frage gestellt. Allah schwört bei fünf Dingen, aber worauf schwört er, subhanahu wa ta'ala? Bei den mit Heftigkeit Entreißenden. Manche Gelehrte haben gesagt, zu ihnen gehören Abdullah bin Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, einer der gelehrten Sahaba. Er sagte, damit sind die Engel gemeint. Das heißt, es sind die Engel, die Seelen der Kuffar, Kuffar ist eine der Plurale von Kafir, von den Nichtmuslimen, von den ungläubigen Menschen. Gemeint sind also hier die Engel, die Seelen der ungläubigen Menschen mit Heftigkeit entreißen. Das heißt, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns mit, dass der Tod, der sich bei jedem von uns einstellen wird eines Tages, nicht gleichermaßen empfunden wird. Sondern der ungläubige Mensch, möge Allah uns davor bewahren, Unglauben zu begehen, er wird seine Qualen werden beginnen mit seinem Tod. Und bei dem Tod und in dem Moment, wo seine Seele aus dem Körper herausgerissen wird, er wird merken, dass alles, was er in diesem Leben gemacht hat, sinnlos war und dass er sein Diesseits und sein Jenseits verloren hat, möge Allah uns davor bewahren. Und ihm wird bewusst sein, in diesem Moment, dass jeder Gläubige, der ihn aufgerufen hat zu La ilaha illallah, die Wahrheit gesprochen hat, aber leider an einem Zeitpunkt, an dem das zu spät sein wird. Und sie reißen ihn mit Heftigkeit heraus oder vom tiefsten Inneren, wegen Wort Gharqa, weil wenn der Engel befiehlt, dass die Seele aus dem Körper hinausgehen will, sagen die Gelehrten, wird die Seele sich wehren. Denn die Seele wird wissen, was sie erwartet. Denn sie wird von den Bewohnern, von den Engeln der Hölle entgegengenommen werden. Möge Allah uns davor bewahren und gleich an den Ort geschickt werden, wo sie hingehört. Und deswegen wird sie sich wehren, aus dem Körper hinauszutreten. Und deswegen kommen die Engel ins tiefste Innere des Körpers herein und reißen sie aus diesem Körper hinaus gegen ihren Willen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Bei den mit Heftigkeit Entreißenden. Das ist, wie gesagt, die erste Ansicht der Gelehrten, wird der Mehrheit der Gelehrten zugeschrieben. Entscheidend ist, das Wort Engel kommt nicht vor. Und deswegen muss man sich dabei zudenken, was damit gemeint sein kann. Die eine Ansicht ist die Engel. Es gibt aber auch eine zweite Ansicht, dass hiermit, liebe Geschwister, die Sterne gemeint sind. Und natürlich das Wort Nazi'at im Arabischen hat mehr als eine Bedeutung. Und deswegen, wenn man sagt, dass damit die Sterne gemeint sind, und das ist eine Ansicht, die Qatada rahimahullah ta'ala zugeschrieben wird und über ihn authentisch überliefert worden ist, dann muss man natürlich die Ayah auch anders übersetzen. Und zwar sagt er, gemeint sind die Sterne, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei den Sternen, die sich von Horizont zu Horizont begeben. Denn die Sterne, sie haben auch eine Umlaufbahn und sie durchlaufen auch Himmelspunkte. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei den Sternen, die sich von einer Stelle zur nächsten begeben. Und das ist auch eine Art, sozusagen, wie man diese Ayah übersetzen könnte. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir-Gelehrten, sagt, dass alle erwähnten verschiedenen Tafsirs, die dazu überliefert worden sind, sein können, denn Allah azza wa jal hat nicht Engel erwähnt und hat auch keine Sterne erwähnt und deswegen schließt das eine das andere nicht aus und das ist auch, was er als mehr als einer Stelle immer bevorzugt. Das heißt, wenn Allah etwas Allgemeines sagt, worunter man verschiedene Dinge verstehen kann, du hast ein Wort, darunter kann man verschiedene Sachen verstehen, sie schließen sich nicht gegenseitig aus, das heißt, es kann sein, Allah meinte dies, kann sein, Allah meinte das, kann sein, Allah meinte etwas anderes, dann sagt er, gut, dann ist alles damit gemeint, was spricht dagegen? Und das ist seine Meinung, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein. Und deswegen müssen wir verstehen, dass die Tafsirs sich nicht gegenseitig ausschließen. Und nicht, dass ein Mensch denkt, ja subhanallah, die einen sagen die Engel, die anderen sagen die Sterne, der nächste sagt der Tod und so weiter. Das bedeutet nicht, dass diese Sachen sich gegenseitig ausschließen, sondern das nennt man Tafsirul Ayah bi ba'di ma'aniha. Das heißt also, man erläutert die Ayah gemäß ein Teil seiner Bedeutungen. Man erläutert eine Ayah gemäß einem Teil seiner Bedeutungen. Ansonsten, es gibt viel mehr Bedeutungen. Und wer ist derjenige Mensch, der behauptet von sich, alle Bedeutungen Allahs Worte subhanahu wa ta'ala zu kennen? In der zweiten Ayah, liebe Geschwister, heißt es, und den leicht herausziehenden, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Entsprechend der ersten Ayah gibt es wieder auch diese verschiedenen Ansichten. Manche sagen, gemeint sind auch hier wieder die Engel. Diesmal allerdings diejenigen Engel, die die Seelen der gläubigen Menschen abberufen. Warum? Weil sie ziehen sie ganz leicht heraus, denn sobald sie gerufen werden, die Seele geht freiwillig aus dem Körper heraus. Denn der gläubige Mensch, er weiß, sobald er die frohe Botschaft bekommt, dass er ein Paradiesbewohner ist, er freut sich auf das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen die Seele natürlich verlässt den Körper sehr leicht, wie es in dieser Ayah heißt, und den leicht herausziehenden. Es gibt auch eine zweite Art, diese zu übersetzen, und zwar als würde Allah subhanahu wa ta'ala bei den Seelen selbst schwören, und zwar bei den Seelen, wenn sie munter werden. Bei den Seelen, wenn sie munter werden. Und die dritte Art, wie man diese Ayah auch übersetzen kann, wieder, wenn wir das als die Sterne verstehen. Das heißt, als würde, und das ist auch wieder die Ansicht von Qatada, rahimahullah, er sagte, damit sind die Sterne gemeint. Das heißt, wir würden so übersetzen, bei den Sternen, die flink von einem zum anderen Horizont übergehen. Bei den Sternen, die flink von einem zum anderen Horizont übergehen. Die dritte Ayah, und den unbeschwert dahingleitenden, was-sabihati sabaha. Jeder, der Arabisch spricht, weiß, dass das Wort sabaha heutzutage verwendet wird als schwimmen. Ursprünglich bedeutet es aber schweben. Und derjenige, der im Wasser schwimmt, ist so, als schwebte er zwischen der Oberfläche und zwischen dem Meeresgrund. Und deswegen gilt er als jemand, der schwebt. Gemeint ist schwimmt. Und deswegen im Koran al-Karim ist beschrieben, dass die Gestirne im All schweben oder schwimmen. Aber natürlich das ursprüngliche Wort, wie gesagt, heißt schweben. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Und ein jedes Gestirn schwebt in seiner eigenen Umlaufbahn. Und das ist auch das Wort, was Allah in dieser Ayah verwendet hat, وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا. Auch hier wieder gemeint ist, nach einer Ansicht, die Engel. Das heißt, die Engel, die unbeschwert, das heißt, die ganz leicht dahin gleiten und unbeschwert, also durch diesen riesigen Raum durchziehen und durchfliegen und durchschweben, ohne dass es für sie irgendein Hindernis darstellt. Oder sie man Gelehrten sagen, das sind diejenigen, die dahin gleiten zwischen Himmel und Erde zur Ausführung der Befehle Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn sie steigen vom Himmel herab auf die Erde, um Befehle auszuführen, wie zum Beispiel um die Seelen abzuberufen oder wie Mikael a.s., um den Regen zu bringen oder andere Dinge. Wenn wir von Schweben oder von Fahr dahingleiten sprechen, können damit auch gemeint sein die Sterne wieder. Die Sterne, die durch ihre eigene Umlaufbahn dahingleiten und schweben. Eine dritte Ansicht ist auch damit die Schiffe gemeint. Denn das ist auch ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Schiff, das so schwer ist und Tonnen wiegt, trotzdem gleitet es auf dem Wasser. Wenn du einen Stein nehmen würdest, der einen Bruchteil des Gewichtes hat eines Schiffes, und du legst ihn auf die Wasseroberfläche, er versinkt. Aber das Schiff, Allah subhanahu wa ta'ala, hat das Material so erschaffen, dass es auf dem Wasser die viele Steine tragen kann, ohne dass das gesamte Schiff, wie sagt man, untergeht. Deswegen ist auch ein Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala, ein Zeichen seiner Allmacht, er erschafft, wie er will, subhanahu wa ta'ala. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا. Auch mit dahingleiten, gemeint ist auch, manche Gelehrte sagen, gemeint ist der Tod, der eindringt in die Seele des Sohnes Adams a.s. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen barmherzig sein. Und auch hier wieder sagt Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala, damit kann sowohl, können damit die Schiffe gemeint sein, wie Atta sagte, damit können auch die Sterne gemeint sein, wie Qatada sagte, damit kann der Tod gemeint sein, wie Mujahid sagte, und so weiter. Und damit kann auch wieder die Engel sein, wie andere Gelehrte gesagt haben. Und all das, wie gesagt, betone ich noch einmal, ist kein Widerspruch, sondern es zeigt da, es weist darauf hin, dass Allah Azza wa Jal die Bedeutungen seiner Worte, subhanahu wa ta'ala, sind nicht immer eingeschränkt, sondern kann auch mehrere Bedeutungen gleichzeitig haben. In der vierten Aya heißt es, den allem Vorauseilenden, was-fassabiqati sabqa. Was eilt allem anderen voraus? Gemeint ist, wieder hier, nach manchen Gelehrten, die Engel. Die Engel, die allen anderen vorauseilen. Das heißt, sie eilen dem Menschen oder sie eilen den Satanen zum Wahi voraus. Das heißt also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Offenbarung gibt, dann die Engel nehmen, oder der Engel Jibril a.s. bekommt diese Offenbarung und eilt damit zu dem Auserwählten Allahs eilt zu ihm hinaus, ohne dass ein Satan ihm diese Worte voraus, ohne dass ein Satan ihm zuvorkommen könnte mit diesen Worten. Die Engel sind auch deswegen die Vorauseilenden, weil wenn es darum geht, etwas Gutes zu machen, wenn es darum geht, einen Befehl Allahs auszuführen, sie sind die Ersten, die das machen. Sie sind schneller als alle anderen, schneller als der Mensch. Der Mensch, manchmal führt er sofort aus, braucht manchmal ein bisschen Zeit, aber Allah subhanahu wa ta'ala, seine Engel, sie führen seinen Befehl sofort aus. Auch, sie können hier wiederum die Sterne damit gemeint sein, denn die Sterne, sie eilen sich gegenseitig voraus. Das heißt, manche Sterne eilen den anderen voraus. Manche sind schneller als die anderen. Oder manche von ihnen kommt uns so vor, weil sie näher zu uns sind, als würden sie den anderen vorauseilen. Und das sind alles Schwüre. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah schwört bei allem, was er will. Bei sich selbst oder auch bei seinen Geschöpfen. Den allem Vorauseilenden. Auch gemeint ist nach manchen Gelehrten, die Engel, die sie eilen voraus mit den Seelen der gläubigen Menschen. Denn die gläubigen Menschen, die das Paradies betreten, wie zum Beispiel die Märtyrer, sie betreten das Paradies mit ihren Seelen, noch bevor sie ihr Paradies mit dem Körper betreten. Und deswegen, sie eilen den gläubigen Menschen mit ihren eigenen Seelen voraus aus. In der fünften Aya, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَى, den eine Angelegenheit regelnden. Damit sind zweifellos die Engel gemeint, wie Qatada sagte, rahimahullah. Und das heißt, wenn Allah Azza wa Jal eine Angelegenheit regeln will, eine Angelegenheit anordnet, wie zum Beispiel, dass es regnen soll, dann schickt er den entsprechenden Engel auf die Erde, damit er diese Angelegenheit umsetzt. Das heißt, diejenigen, Allah schwört bei denjenigen, die die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala ausführen. Am Tag, da das Zittern einsetzt und das nächste hinterher folgt, gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen. Am Tag, da das Zittern einsetzt, das Zittern auf Arabisch, Ar-Rajifah, damit ist nach einer Auslegung der erste Stoß in das Horn gemeint. Ihr wisst, der Engel Israfil ist damit beauftragt worden, in das Horn zweimal zu stoßen. Einmal, damit die Menschen und die gesamte Schöpfung, außer denen, die Allah will, damit sie alle sterben. Und ein zweites Mal, damit alle wieder zum Leben auferweckt werden. Und der erste Stoß in die Posaune oder in das Horn ist Ar-Rajifah, das heißt der Tag, an dem das Zittern einsetzt. Das heißt, das Zittern Ar-Rajifah ist einer der Namen dieses lauten Vorganges, dieses Stoßens in die Posaune. Und das nächste hinterher folgt, Tatba'uha Ar-Radifah, Ar-Radifah, Radif im Arabischen ist derjenige, der auf einem Reittier hinten reitet mit seinem Vordermann. Und das heißt, er folgt ihm. Derjenige, der vor sitzt, das ist der Erste, und der Zweite folgt ihm, das ist der Radif. Und hier ist auch dieser Stoß in die Posaune, der Zweite, als Radif oder als Radifah bezeichnet worden, weil er eben dem ersten Stoß in das Horn folgt. Und das ist die Ansicht von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumah, dass eben hier mit Ar-Rajifah und Ar-Radifah und Ar-Rajifah der zweite und der erste Stoß in das Horn gemeint sind. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Bainan nafkhatayni arba'un. Qalu ya Aba Huraira, arba'una yawman. Qala abayt. Sana. Qala abayt. Qala shahra. Qalu shahran. Qala abayt. Dieser Hadith, in diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwischen den beiden Stoßen in das Horn ist eine Zeitspanne von 40. Daraufhin sagten sie: O Abu Huraira, meinst du 40 Tage? Da sagte er: Ich weiß nicht. Wortwörtlich sagt er: Ich weigere mich. Gemeint ist, ich weigere mich, etwas zu sagen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch nichts gesagt hat. Wie soll ich mich über etwas auslassen? Wie soll ich mich über etwas äußern? Eine Sache, die ich selbst nicht erleben kann und die zum Verborgenen gehört, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht darüber geredet hat. Deswegen sagt er: Ich weigere mich. Das heißt, ich weigere mich, darüber zu sprechen, weil ich habe davon nichts vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Dann fragen sie ihn: Meinst du 40 Jahre? Dann sagt er: Ich weigere mich. Dann sagten sie zu ihm: Meinst du damit 40 Monate? Er sagte: Ich weigere mich. Und diese Überlieferung ist bei Bukhari und bei Muslim. Und vielleicht ist das ein Hinweis auf das Allwissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn, liebe Geschwister, wenn wir wissen doch, dass die Zeitrechnung, wie wir berechnen, hängt ab von diesen Gestirnen am Himmel. Das heißt, wir berechnen den Tag, sobald die Erde sich einmal gedreht hat. Und wir berechnen das Jahr, das Sonnenjahr, sobald die Erde sich einmal um die Sonne gedreht hat. Wenn also Himmel und Erde zerstört sind, wie sollen wir dann berechnen? Und was für eine Einheit sollen wir verwenden, wenn diese Sachen gar nicht mehr vorhanden sind? Und das könnte sein, dass das der Grund ist, warum der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam keine Einheit erwähnt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Am Tag, da das Zittern einsetzt und das nächste hinterher folgt, gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen. Die Frage, die wir vorhin gestellt haben, war: Worauf schwört Allah subhanahu wa ta'ala? Manche Gelehrte haben gesagt, wenn wir umschlagen auf die 26. Aya, darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Manche sagen, Allah subhanahu wa ta'ala schwört, dass hierin, in dem Beispiel von Pharaon, wahrlich eine Lehre ist für jeden, der gottesfürchtig ist. Und offensichtlicher erscheint die Ansicht von Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Er sagte, richtiger ist zu sagen, dass Allah azza wa jall nicht erwähnt hat, worauf er geschworen hat. Sondern er hat geschworen, und die Sache, worauf er geschworen hat, ist deutlicher, als dass er es erwähnen müsste. Ist deutlicher, als dass er es erwähnen müsste. Die ganzen Ayat geht um was? Geht um den Tag der Auferstehung. Insofern, als würde er schwören bei den Entreißenden, den Herausziehenden, den Gleitenden, den Vorauseilenden, den Angelegenheit Regelnden, der Tag der Auferstehung ist wahr. Der Tag der Auferstehung wird stattfinden. Der Tag der Auferstehung ist kein Witz, sondern das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen. Das sind natürlich die Herzen derjenigen, die sich Lasten auferlegt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Lasten durch unsere Gebete von unseren Rücken entfernen. Und ihre Blicke werden demütig sein. Zweifellos wird jeder Mensch erniedrigt sein, der sieht, an diesem Tag, wer wirklich das Sagen hat. Und wer wirklich es wert gewesen ist und war und sein wird, dem man zu gehorchen hat. Und man wird sich schämen. Man wird sich schämen für jeden Befehl, den man Allah subhanahu wa ta'ala sich irgendwie widersetzt hat. Dass man dieses arme Geschöpf, das neben dir steht, barfüßig und nackt und selbst überhäuft mit Sünden, dass man ihm gehorcht hat, auf Kosten der Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala dem Jabbar gegenüber. Da wird man sich schämen. Und damit diese Sache nicht eintritt, warnt uns Allah Azza wa Jalla in diesen Ayat. Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden? Das sind die Menschen, die nicht an den Tag der Auferstehung glauben. Diejenigen, die nicht an die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Sie sagen, wird es wirklich so sein, dass wir im Arabischen der Ausdruck أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ bedeutet so viel wie, werden wir wirklich zu dem Weg zurückkehren, von dem wir gekommen sind. Man sagt im Arabisch, das Wort Hafira verwendet man für den Weg, von dem man gekommen ist. Aber auch Hafira kommt vom arabischen Wort Hafara. Hafara heißt Graben. Und deswegen Hafira auch, oder Al-Hufra ist das Loch. Und deswegen ist damit auch das Grab gemeint. Sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden? Oder man hätte auch anders übersetzen können, sollen wir wirklich zurückkehren von dem Weg, von dem wir gekommen sind? Es könnte sein, dass man eine ganz andere Übersetzung vorfindet, dann ist diese Übersetzung nicht unbedingt falsch. Wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind, Allah Azza wa Jal wird auf dieses Argument später eingehen. Denn die Leute sagen, wie kann es sein, dass dieser Körper, der so perfekt funktioniert, wenn er gestorben ist, man kann ihn nicht wieder lebendig machen. Wie, also der Mensch kann ihn nicht wieder lebendig machen. Wie sollte dann er wieder zum Leben erweckt werden, wenn er bereits zerfallen ist? Das ist natürlich die Aussage von Menschen, die nicht an die Eigenschaft Allahs Al-Qadir, der Allmächtige, glauben, oder Al-Qadir. Oder derjenige, der lebendig macht. Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Sie geben zu, wenn das wahr ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam angedroht und verkündet hat, dann ist es wirklich ein riesiger Verlust für sie. Weil dann haben sie 60, 70, 80 Jahre genossen und die Ewigkeit verloren. Und deswegen sagten schon früher ein paar Mathematiker, sagten sie, es ist nur von Vorteil, dass man gläubig ist. Mathematisch gesehen, entweder du glaubst in diesem Leben oder du glaubst nicht. Wenn du nicht geglaubt hast, dann wirst du das Leben verlieren und das nächste Leben auch verlieren, wenn der Prophet die Wahrheit gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam. Solltest du nicht glauben und der Prophet, hascha, habe die Unwahrheit gesprochen, dann du hast nicht viel verloren, weil ein paar Jahre im Vergleich zur Ewigkeit ist sowieso nichts. Teil mal irgendeine Zahl durch unendlich, kommt nichts mehr raus. Das heißt, hat sich auch nicht gelohnt. Hast du als gläubiger Mensch gelebt und der Prophet, hascha, habe nicht die Wahrheit gesprochen? Du hast nichts verloren, denn als gläubiger Mensch zu leben bedeutet, dass man einen Sinn in seinem Leben hat, dass man zielgestrebt lebt, dass man ein ehrlicher Mensch ist, ein guter Mensch ist und so weiter und so fort. Das heißt, man hat Vorteile gehabt davon. Hat der Prophet aber die Wahrheit gesprochen, sallallahu alaihi wasallam, hat man das Diesseits und das Jenseits gewonnen. Das heißt, in drei von vier Fällen hat man nichts verloren und in einem Fall hat man einen riesigen Verlust erlitten. Und deswegen macht es nur Sinn, dass man gläubig ist. In der 13. Ayah heißt es, also das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr, gemeint ist zum Leben. Allah sagt, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Das heißt also, damit ist das Geräusch gemeint beim Stoßen in die Posaune. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein und sogleich sind sie auf der Oberfläche. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ. Das heißt, die Angelegenheit, wie ihr euch das kompliziert vorstellt, wenn dieser Körper zerfallen ist und wie das funktioniert und so weiter und so fort, die Sache ist ganz einfach. Allah Azza wa Jal hat uns ungefähr mitgeteilt, wie er es macht. Er hat gesagt, dass der Mensch alles von ihm zerfällt, bis auf sein Steißbein, Ajbut Zanab, und aus ihm wird der Mensch wieder lebendig gemacht. Und der Prophet hat uns berichtet, dass zwischen diesen beiden Stoßen ins Horn wird Allah Azza wa Jal Regen herabsenden und die Menschen werden zum Leben erweckt werden, genauso wie Pflanzen zum Leben erweckt werden oder die tote Erde lebendig gemacht wird. Und im Detail, das wirst du dann merken, wenn es geschehen ist, aber die Sache wird so schnell vergehen, dass du plötzlich, nachdem du tot warst, wieder da stehst auf der Oberfläche. Und wie Allah sagte, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Plötzlich stehen sie da und können schon wieder sehen. Aber dieser Zeitpunkt, As-Sahira, kommt vom arabischen Wort Sahira. Sahira, das Verb Sahira bedeutet wach bleiben. Die Oberfläche wurde As-Sahira bezeichnet. Warum? Weil auf ihr die lebendigen Lebewesen leben, die Menschen, die Djinn und so weiter. Im Gegensatz zu den Lebewesen unter der Erde, die bereits gestorben sind und vergraben worden sind. Weil diese schlafen im Gegensatz zu denjenigen, die auf der Erde lebendig sind und wach sind. Denn Wachsamkeit ist Lebendigkeit. Und Schlafen ist die kleine Form des Todes. Und deswegen diejenigen Menschen, die auf der Erdoberfläche sind, das sind die wachen Menschen. Das heißt die lebendigen Menschen. Und andere Gelehrte haben auch gesagt, As-Sahira ist die Hölle damit gemeint. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass die Menschen plötzlich, über die gerade die Rede ist, dass sie plötzlich, nachdem sie gestorben waren, plötzlich sind sie in dem Ort, an dem sie für immer und ewig wach sein werden und sich nicht mehr ausruhen können, nämlich die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Nach diesem einleitenden Beispiel, nach dieser Beschreibung von Menschen, die den Glauben an das Jenseits verweigern, nachdem uns Allah seine Allmacht demonstriert hat und wir wissen, dass nicht alle Menschen dem Aufruf des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind, stellt sich die Frage, gibt es denn nicht ein Beispiel für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an dem er Kraft schöpfen kann und für den es eine Art Trost ist, irgendeine Geschichte, die für ihn eine Art Trost sein könnte, denn auch er hat, alayhi salatu wassalam, Menschen zu La ilaha illallah und zum Glauben an Al-Akhira, an das Jenseits aufgerufen, und nicht alle sind ihm gefolgt. Gibt es denn nicht ein Beispiel in der Vergangenheit, ähnlich wie das des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und selbstverständlich, Allah subhanahu wa ta'ala tröstet seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam durch die Geschichte von Musa, durch die Geschichte von Moses ibn Imran alaihi salatu wasallam. Deswegen sagte Allah jalla wa jalaluh, hal ataka hadithu Musa, ist zu dir die Geschichte Musas gekommen? Und das ist natürlich eine Frage, die keine Antwort bedarf. Es ist eine Frage zur Erweckung der Aufmerksamkeit des Zuhörers. Denn Allah Azza wa Jalla weiß, ob sein Prophet sallallahu alaihi wasallam die Geschichte von Musa erfahren hat oder nicht. Ist zu dir die Geschichte von Musa gekommen? Die Geschichte ist arabisch Wort Hadith. Das Wort Hadith im Arabischen hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem Geschichte. Denn Musa alaihi salatu wassalam wurde auch entsandt und er gehört zu den fünf standhaften, besonders standhaften Gesandten Allahs. Und auch er, seine Botschaft wurde ebenfalls geleugnet. Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen, als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tua rief? Der Tal, der Geheiligte, das heißt Gereinigte, gereinigt von einem Übel, von Aschirk und anderem, als sein Herr ihn im heiligen Tal, geheiligten Tal Tua rief. Tua ist der Name des Tales, wie offensichtlich die meisten Tafsir-Gelehrten gesagt haben. Aus dieser Aya entnehmen wir klar und deutlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit Musa direkt gesprochen hat. Denn Allah Jalla Jalaluh hat Musa gerufen und Musa hat Allah subhanahu wa ta'ala reden und sprechen hören. Und das ist eine der Eigenschaften, die Musa Allah alleine zuteil wurde und natürlich unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls. Aber nicht viele Menschen, wir kennen ziemlich genau zwei, die in diesem Leben, und überhaupt kennen wir natürlich auch Adam alaihi salam, Propheten, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala direkt gesprochen hat. Ist zu dir die Geschichte von Musa gekommen, als sein Herr ihm im geheiligten Tal Tua rief, geh zu Pharaon, denn gewiss er überschreitet das Maß an Frevel. Liebe Geschwister, die Aufforderung Allah subhanahu wa ta'ala an Pharaon, an Musa, dass er zu Pharaon gehen soll und die Botschaft erbringen soll, soll für uns alle ein Beispiel sein für einen Da'iya, für einen, der zu Allahs Religion aufruft, der eine der schwierigsten Aufträge überhaupt bekommen hat. Als wollte Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, ich tröste dich mit einer Geschichte von einem Gesandten Allahs, der von mir einen Auftrag bekommen hat, der noch schwieriger war. Denn mit so einem aufsässigen Tyrann Da'wah zu machen, von dem man befürchtet und von dem man weiß, dass er die Menschen tötet, denn ihr kennt ja die Geschichte, als Musa klein war, hatte Pharaon angeordnet, dass nachdem er erfahren hat, dass ein Mensch geboren wird unter den Kindern Israels, durch den das Reich von Pharaon untergehen wird, hatte er angeordnet, dass die männlichen, und manche sagen, die männlichen Kinder alle 2 Jahre, dass sie getötet werden sollen. Und das heißt, er weiß, was für ein Tyrann er ist. Und er ist derjenige, der jetzt diese Botschaft überbringen soll. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Musa diejenige Person ist, durch die das Reich von Pharaon untergehen wird. Und diese Aufgabe, so eine Aufgabe, hat Musa bekommen und er hat sie bewältigt, alayhi salatu wassalam. Er hat sie ausgeführt und er wurde nicht getötet und er wurde nicht gefoltert. Allah hat ihn geschützt und Allah war mit ihm Er war dabei und hat gehört und gesehen, wie Pharaon mit Musa gesprochen hat. Und das Ende war, dass Allah Musa und die Kinder Israels, die Gläubigen von ihnen, gerettet hat. Und die anderen, Pharaon und seine Herrscharen, hat er im Meer untergehen lassen. Deswegen, dieses Beispiel ist, wie gesagt, immer für uns wichtig, dass wenn wir zu anderen Menschen reden, wir haben keinen Pharaon vor uns. Auch wenn wir mit unseren Geschwistern reden, mit den muslimischen Brüdern reden, wir haben keinen Pharaon, keinen Pharao vor uns. Dieser Pharao, der als Massenmörder bekannt ist für Musa a.s.w., schaut einmal an, wie Musa mit ihm Da'wah gemacht hat. Und Musa hat mit ihm mit weichen Worten gesprochen. Musa hat versucht, sein Herz zu gewinnen. Musa hat zu ihm gesagt, das, was Allah gesagt hat. Allah hat ihm gesagt, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Einer der schönsten Ausdrücke, die man sich überhaupt vorstellen kann, wie man jemanden zu Allahs Weg einladen kann. Er sollte sagen, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern? Er hat nicht zu ihm direkt gesagt, fürchte Allah, denn er ist überheblich. Und er sieht sich als der größte Herr an. Er sieht sich als einen Gott an, möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen hat er ihm gesagt, hättest du nicht gerne, dass ich dich auf den richtigen Weg leite? Möchtest du dich nicht reinigen von den Fehlern, die du vielleicht gemacht hast? Hat aber nicht direkt gesagt, möchtest du dich nicht reinigen? Hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern? Nachdem Allah gesagt hat, gewiss, geh zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel als Diener. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, dass er alle Grenzen eines Dieners überschritten hat. Er hat nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber Kufr gemacht, indem er sich als den höchsten Herr und als einen Gott bezeichnet hat, sondern er hat auch die Menschen getötet. Und an dieser Stelle möchte ich beenden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir das an einem anderen Mal weiter fortsetzen. Denn es die Geschichte von Musa und wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm beigebracht hat und gelehrt hat, Da'wah zu machen, ist ein Beispiel für uns alle Muslime, wenn wir Da'wah machen. Und das sollte man inshallah ta'ala ausführlicher behandeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.